Die viel interessantere Frage finde ich eigentlich, ob wir das Konzept kommunizieren.
Nein.
Entschuldigung, hätten Sie einen Augenblick Zeit?
Nein, ich bin gerade auf dem Weg zur Arbeit.
Gut, haben Sie denn einen interessanten Beruf?
Ja, total. Er ist so super interessant.
Dann seien Sie jetzt dabei bei dem neuen Podcast von Patrick Salmen und Jan-Philipp Zimny. Willkürliche Passanten, der Berufe-Podcast.
Juhu, ich freue mich total.
Herzlich willkommen bei Willkürliche Passanten, dem Berufe-Podcast von Patrick Salmen und mir, Jan-Philipp Zimny. Jede Woche holen wir uns hier einen Passanten, eine Passantin von der Straße frisch ins Studio, um etwas über den Beruf dieser Person zu erfahren. Bei mir ist heute Mechthild Schmeckmannsberg. Sie ist 35 und kommt aus Magdeburg und sie hat den Beruf der Bestatterin. Frau Schmeckmannsberg, danke, dass Sie Zeit für uns haben.
Ja, schönen guten Tag. Es ist mir eine große Ehre, hier zu sein. Das war ja spontan.
Ja, das ist so unser Ding. So machen wir das ganz gerne. Ich persönlich weiß sehr wenig über den Beruf des Bestatters, der Bestatterin. Ich bin bisher nur einmal in meinem Leben direkt in Kontakt damit gekommen. Mhm. Deswegen vielleicht zuerst mal die Frage, was gehört so alles zum Beruf der Bestatterin dazu? Führen Sie mich doch mal durch einen typischen Tag, den Sie so haben.
Ja, also ich improvisiere da viel. Was ich mit Improvisation meine, also ist, dass man natürlich Wert drauf legen muss und ein Gefühl dafür entwickeln muss, was dem Kunden, in dem Fall den Angehörigen, besonders wichtig ist, ob vielleicht auch der Tote im Vorfeld seines Dahinscheidens schon Wünsche hinterlassen hat, was die Rituale angeht, die Zeremonie, die Art der Bestattung. Ich biete ja verschiedene Bestattungsformen an und dafür entwickelt man im Laufe der Zeit doch eigentlich ein ganz gutes Grundgefühl, da gehört natürlich Empathie zu, da gehört es zu, besonders aufmerksam zu sein in vielen Situationen und ich denke, ich habe da einen ganz guten Weg für mich gefunden, deswegen läuft mein Laden auch ausgezeichnet.
Sie haben jetzt zwischendurch gelacht, braucht man einen gewissen Humor, um in diesem Gewerbe tätig sein zu können?
Ja, definitiv. Sie müssen diesen Beruf mit Humor angehen, sonst schaffen Sie das emotional gar nicht. Wenn Sie die Arbeit jedes Mal mit nach Hause nehmen, wenn Sie da keine Form finden, um dem Thema auch eine gewisse Leichtigkeit unterzuordnen. Das ist besonders wichtig. Das ist in vielen Berufen wichtig, die vermeintlich mit Schwermut behaftet sind, die mit Pathos und Leid behaftet sind. Und es klingt dann immer sehr zynisch, es klingt vielleicht für viele auch schwarzhumorig, aber ich glaube, das ist es gar nicht. Am Ende gehört der Tod zum Leben dazu und es ist eine völlig legitime Form, dass man dem auch etwas Humoristisches abgewinnen kann, denn Humor entsteht immer aus Tragik. Mhm.
Ich persönlich stelle mir das sehr schwierig vor, jeden Tag mit dem Tod konfrontiert zu sein, so direkt.
Ja.
Sie haben da gerade schon den Humor angesprochen. Haben Sie noch weitere psychohygienische Mechanismen, um sich da auch geistig gesund zu halten?
Nein.
Also ausschließlich Humor.
Richtig, das zeichnet uns aus tatsächlich, ja.
Ja, wie bezieht sich dieser Humor ausschließlich auf das Backoffice sozusagen, auf den internen Bereich oder gehen Sie da auch mit den Angehörigen direkt humoristisch um?
Eigentlich kurz nach dem Tod schon, sobald die Klienten mich befragen und einen Termin mit mir vereinbaren, wo es darum geht, ne, wie koordinieren wir die Beerdigung, wie wollen wir die Zeremonie quasi beginnen, arbeite ich bereits mit einer Lach-Yoga-Trainerin zusammen, die dort mit uns kollektive Übungen macht, wie wir aus dem Tod für uns etwas sehr Schönes, Positives gewinnen. Wir wissen Es ist eine Kunst, aus allem was Positives zu schaffen, und es klingt zynisch, aber es ist total wichtig. Ich kann Ihnen das gerne mal vorführen. Ich habe da auch mittlerweile viel mitgenommen von unserer Lach-Yoga-Trainerin, und wir können das ja mal nachspielen. Sie kommen jetzt zu mir ins Büro meines Bestattungsunternehmens und sagen Sie jetzt einfach mal, was Sie von mir wollen.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Martin Mannheimer. Mein Großvater ist von einem Bus überrollt worden.
So läuft das ungefähr ab.
Meine nächste Frage wäre dann natürlich, haben Sie sehr flache Särge auch? Mache ich das richtig so mit dem Humor? Ist das?
Sie machen das sehr richtig. Sie machen das so richtig. Sie stellen die Frage nochmal, ja?
Ja, meine nächste Frage wäre dann, haben Sie auch sehr flache Särge für meinen Großvater?
Ja, ich denke, flach wie sein Humor. So, das denke ich mal reicht, um Sie hier ein wenig einzuführen.
Das ist natürlich sehr beeindruckend, Frau Schmeckmannsberg.
Ja.
Stößt das nicht manchmal auch auf Widerstand? Gibt es nicht, also ist nicht Trauer etwas sehr Individuelles? Gibt es da nicht auch Menschen, die bewusst nicht humoristisch an eine Beerdigung herangehen wollen?
Ja, definitiv. Aber die gehen dann eben zu Kollegen, Kolleginnen von mir, die dort wesentlich melodramatischere Trauungszeremonien anbieten, wo viel mit Klaviermusik gearbeitet wird, mit Avopert, mit Chopin, mit Olafur Arnalds. Bei uns läuft zum Beispiel oft Mr. President, Scooter. Wir arbeiten sehr viel mit der Deutschrap-Kapelle Die Fantastischen Vier zusammen, die dort die Beerdigungen leiten, weil viele Menschen ja auch eben sagen, wir wollen dem Tod und dem Ableben gar nicht gewähren, dieses Drama, diese Negativität in unser Leben zu übertragen, sondern wir wollen bewusst mit dem Verstorbenen feiern. Wir wollen das Ableben zelebrieren. Und wenn ich ganz ehrlich bin, manche Leute sind ja auch froh, dass derjenige nicht mehr unter ihnen weilt.
Das ist, also Sie sagen, traurige Bestattungen, traurige Beerdigungen sind nicht mehr zeitgemäß.
Sind oft nicht mehr zeitgemäß, nein. Also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, wenn ich an mein Ableben mal denke, ich würde mich doch freuen, wenn die Menschen, die mir tatsächlich nahestehen, gemeinsam mit einem Aperol Spritz, mit einem Cocktailschirmchen darauf, bei einem lockeren Digestiv gemeinsam ein bisschen das Leben zelebrieren können. Ein bisschen gemeinsam neckisch sind, albern sind, ein wenig tollen, auch auf der Beerdigung, auf meinem Grab. Und das Tollen ist etwas, das ich ja durchaus empfehle.
Ja, Sie haben da, so wie ich Ihre Internetseite entnommen habe, auch spezielle Pakete im Angebot, dass man nicht nur über das Grab tollen kann, sondern Sie haben auch das Paket Hüpfburg,
genau,
wo Sie dann auf dem Friedhofsgelände auch eine Hüpfburg aufbauen. Sind Sie da schon angefeindet worden, wenn parallel zum Beispiel noch eine andere Beerdigung stattfindet? Oder wie wird das allgemein aufgenommen?
Das wird nicht sehr gut aufgenommen. Das ist ein langer Gewöhnungsprozess, denke ich mal, für die Gesellschaft, weil dem Tod natürlich immer noch etwas sehr Dramatisches innewohnt. Aber auch da kommt unsere Lach-Yoga-Trainerin ins Spiel, die dort versucht, diese negative Stimmung zu antizipieren und durch ihre positive Ausstrahlung und Art eben zu besänftigen.
Sie arbeiten neben der Lach-Yoga-Trainerin auch mit Comedians zusammen, die dann auf den Beerdigungen auftreten,
genau,
und ich glaube, man nennt es Roasts veranstalten, den Verstorbenen, die Verstorbene betreffend.
Genau.
Ist auch da ein Gewöhnungsprozess? Wie wird das aufgenommen?
Das wird tatsächlich sehr gut aufgenommen. Wir haben eine Methode entwickelt. Sie haben ja mittlerweile durch die Digitalisierung auch die Form, dass wir keine klassischen Grabsteine mehr haben, wie wir das früher kennen mit klassischem Marmor oder so, sondern wir arbeiten viel mit digitalen Grabsteinen, wo quasi ein Bildschirm zu sehen ist, wo permanent Windows-Dia-Shows laufen, wo wir das Leben der Toten nochmal vorbeiziehen sehen, die schönsten Mallorca-Urlaube, der Tag der Hochzeit etc. Und dort wird parallel der Comedian wie bei einer Art PowerPoint-Karaoke eben zu diesen einzelnen Bildern ein bisschen improvisieren und die Toten durch den Dreck ziehen. So kann man das sagen, aber die meisten meiner Klienten haben ja ein hohes Maß an Selbstironie und dementsprechend wird das in meinen Kreisen und in der Klientel, die ich bewusst anspreche, durchaus sehr positiv angenommen. Wir hatten großartige Comedians schon zu Gast und gerade Markus Krebs zum Beispiel noch da gehabt. Und wenn er seine One-Liner raushaut, ich sage es Ihnen, es ist ein Segen.
Was ist denn Ihre persönliche Lieblingsform der Bestattung?
Ja, wir haben ja unseren Katalog erweitert. Meine Lieblingsform, Sie haben das vorhin angesprochen, ist tatsächlich die Hüpfburg, die wir dann direkt über dem Grab aufblasen und dicke Kinder und allerlei klobiges Gelumpe dort herumturnen lassen. Turne bis zur Urne, könnte man ja sagen. Dann haben wir im neuen unserem Katalog Kinderschminken und ganz beliebt auch der Kuchenbazar. Ja, und was?
Ja, der Kuchenbazar ist ein Konzept, das im Marketing wiederkommt.
Richtig.
Das ist wiederentdeckt worden und feiert große Erfolge. Und auch Sie sind meiner Recherche gemäß da sehr erfolgreich mit.
Genau.
Mit der Kuchenbazar-Bestattung. Nun, wir alle kennen ja Feuer- und Erdbestattung, sogar Seebestattung.
Ja.
Aber Sie haben jetzt letztes Jahr auf der Trierer BestatterInnenmesse auch die Luftbestattung entwickelt und vorgestellt und bieten dann neben der Luftbestattung als neues Konzept auch die sogenannte Vier-Elemente-Bestattung. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie läuft eine Luftbestattung ab? Wie läuft eine Vier-Elemente-Bestattung ab?
Genau, also die Luftbestattung läuft tatsächlich genauso ab, wie Sie sich das wahrscheinlich vorstellen. Die Vier-Elemente-Bestattung hingegen ist es so, es klingt jetzt erstmal ein bisschen martialisch. Wir arbeiten da mit einer klassischen Vierteilung der Leiche. Wir haben den Leichnam, der wird natürlich ganz normal aufgebahrt. Je nachdem, es gibt verschiedene individuelle Wünsche. Manche wollen zum Beispiel, die eher der griechischen Mythologie behaftet sind, wollen dem Toten noch Münzen auflegen. Manche Leute haben da wirklich verschiedenste Interessen und auf jeden Fall, da arbeiten wir auch sehr diskret. Wir arbeiten da mit einer ganz groben Kreissäge. Wir zerteilen den Leichnam in vier Teile, so dann haben wir natürlich ganz klassisch die Erdbestattung, wo wir die Gebeine aufbewahren, die der Rumpf, sage ich mal, der wird ins Meer geschmissen. Dann haben wir es oft so, dass gewünscht wird, dass der Kopf natürlich mit einer klassischen Luftbestattung sozusagen beigesetzt wird. Und nur die Haare und Fingernägel, da wird sich oft gewünscht, dass das dann eben in einer klassischen Wasserbestattung von sich geht. Genau, und da haben sie ja dann quasi alle vier Elemente vereint und es gibt ja durchaus zwiegespaltene Personen, die sich nicht entscheiden können und für die ist das dann das Rundum-Sorglos-Paket, möchte ich sagen.
Sie haben gesagt, eine Luftbestattung läuft exakt so ab, wie ich mir das vorstelle. Nun, ich stelle mir das so vor, dass die verstorbene Person, man kennt das aus alten Zirkusszenarien, mit einer Kanone in den Himmel gefeuert wird. Ist das korrekt?
Nein, das ist natürlich nicht korrekt. Dann möchte ich mich entschuldigen, dass ich das so vorausgeschaut habe, dass Sie da vielleicht mein Bild im Kopf haben. Nein, wir haben, das ist eigentlich wesentlich unspektakulärer, als Sie glauben. Wir haben ja eine klassische Urne, so wie Asche dann ins Meer geworfen wird, wird in unserem Fall Asche einfach in die Luft geworfen aus einer sicheren Höhe von 1000 Metern. Das gewährleistet ist, dass auch von der klassischen Asche unten nicht mehr so viel ankommt. Das meiste wird durch Regen auch aufgeweicht und im Endeffekt ist es nur noch Gematsch, was unten ankommt. Ne? Und Ja, wir hatten da natürlich viele Klagen auch. Sie kennen das ja, Sie kennen die Geschichten, wo Anwohner sich beschweren, weil sie zum Beispiel unterhalb einer Zugbrücke wohnen, wo oftmals in die Vorgärten kotiert wird, wo die Kotage quasi abgeworfen wird und in Form von Eisklumpen quasi in die Vorgärten prasselt. Und das haben sie natürlich bei klassischer Asche nicht. Trotzdem haben sie einen Ascheregen, der entstehen kann. Und oftmals kam es dann natürlich zu Klagen, aber das wird auch sehr selten gebucht. Das ist wirklich die Seltenheit.
Lassen Sie uns fortfahren, vielleicht zu Ihnen persönlich. Mhm. Wie wird man Bestatter? Was bringt einen Menschen dazu? Was ist Ihre persönliche Geschichte?
Ja, also es ist so, ich habe einen ganz ungewöhnlichen Weg damals hinter mir. Ich habe erst ganz klassisch das Abitur gemacht an der Gesamtschule. Ich habe danach Mathematik und Philosophie auf Lehramt studiert, habe 3 Jahre als Lehrerin gearbeitet und dann aber gemerkt, lebende Menschen, insbesondere Jugendliche, reizen mich nicht. Gerade Jugendliche, gerade Kinder, das ist ein demografisches Zielpublikum, wo ich sagen musste, ohne mich. Und ich habe gemerkt, ich kann am besten mit Menschen, die nicht mehr so aktiv sind. Ich kann am besten mit Leuten, die keine Widerworte geben. Ich kann gut mit Leuten, die sich sagen, nö, stoische Ruhe, das ist das, was ich ausstrahlen möchte. Und da habe ich gemerkt, ja, was kannst du machen? Habe dann kurze Zeit als Präparatorin, als Leichenpräparatorin gearbeitet. Mhm. Das war mir aber auch ein wenig zu kosmetisch, ein wenig zu, da konnte man nicht kreativ wirklich viel machen, weil die Leute da ja auch klare Muster im Kopf hatten, wie solche Leichen eben nochmal aufbearbeitet werden sollen. Und habe dann lange als Requisiteurin gearbeitet, ein Beruf, den es genau so gibt. Und dann aber gemerkt, nee, das ist alles nicht das Wahre. Und dann durch Zufall, ein Freund von mir hatte damals ein Bestattungsunternehmen aufgemacht, das lief aber nicht gut und er wollte neuen frischen Wind. Frischen Wind ist natürlich, macht keinen Sinn, aber Sie wissen, was ich meine. Und da habe ich mich eingeklinkt. Dieser Geschäftspartner ist dann allerdings innerhalb von einer Woche verstorben. Was jetzt auch wieder komisch klingt, aber
mein Beileid.
So ist es dann manchmal. Ne? Die Dinge fügen sich und dann haben wir, weil er das in seinem Testament damals so verfügt hat, erstmalig die Hüpfburg-Bestattung durchgeführt. Wir haben viel mit Ballontieren gearbeitet, wir haben einen Clown da gehabt und das Leben wirklich in all seinen Facetten zelebriert. Und das wurde so gut angenommen, auch von den Angehörigen, die gesagt haben, wir hatten Erwartungen an diese Trauerfeier. Es hat all unsere Erwartungen gesprengt und mehr davon. Mhm. Und teilweise haben Leute, weil sie diese Bestattung so schön fanden, Leute auch aktiv umgebracht, damit das schneller geht, dass sie die nächste Bestattung erleben können. Sie haben, das ist ein neues Phänomen, sie haben ja, das kennen Sie ja ganz klassisch, Sie haben eine Beerdigung und da sind natürlich nur die Angehörigen eingeladen, Menschen, die dem Toten nahestanden. Bei uns kommt ein ganz neues Publikum. Bei uns kommen Menschen, die haben mit den eigentlichen Toten mal so überhaupt nichts zu tun. Klassisches Event-Publikum eigentlich. Ne? Wir verkaufen mittlerweile auch Tickets über Eventim, arbeiten mit verschiedenen regionalen Ticketanbietern zusammen. Wir haben neuerdings auch im Jochen Schweizer Katalog Bestattung mit drin. Leute können Gutscheine kaufen und dort bewusst Fremdbestattungen mit uns erleben, aber auch gerne aktiv mitgestalten. Mhm. Sie können Praktikas bei uns machen, Tagespraktikas und dort sich austoben eigentlich.
Führt nicht diese Eventisierung der Bestattung, diese öffentliche Form der Bestattung dazu, dass die Intimität, die ja auch mit dem Tod einhergeht, gerade wenn es sich um die engsten Angehörigen handelt, dazu, dass man sich immer übertrumpfen muss? Sie haben letztens vor einigen Monaten die erste Sprengbestattung in Deutschland durchgeführt, wo der Leichnam gesprengt wurde mit insgesamt 15 Kilo Dynamit. Das hat ein Publikum angelockt, das hat sich, glaube ich, im etwa 2.000 bis 3.000er Bereich, etwa 2.000 bis 3.000 Menschen sind da zusammengekommen für dieses Spektakel.
Richtig.
Aber ich möchte nochmal darauf zurückkommen, geht nicht die Intimität abhanden, geht nicht.
Ja, Sie sprechen da einen Punkt an, das ist tatsächlich ein innerer Konflikt, den ich seit langem mit mir austrage. Die Sprengbestattung ist uns auch ein bisschen ausgeartet. Wir hatten damals noch die Band Rammstein einfliegen lassen, die dort eine wirklich exzessive Pyro-Show noch veranstaltet haben. Und da habe ich gesagt, sind vielleicht die Grenzen jetzt auch mittlerweile erreicht. Eine Bestattung ist kein Wacken-Festival. Und irgendwie muss man es hinkriegen. Seitdem schlafe ich nicht mehr so richtig, auch viele böse E-Mails bekommen. Ich sag mal so, das Geschäftsmodell ist sehr erfolgreich, deswegen mache ich es weiterhin, hasse mich aber selbst. Ich schlage mich deswegen viel bei der Arbeit, ich rüffel mich hin und wieder, habe mir eine Achtsamkeitstrainerin dazu geholt, die versucht, ja, diese negativen Gefühle auch so ein bisschen außen vor zu lassen, dass ich bewusst wieder ganz nah bei mir bin. Ich sag mal so, ne, es ist ein innerer Konflikt, es ist eine Ambivalenz, aber die, ich weiß nicht, ob Ihnen die Ambiguitätstheorie etwas sagt.
Nein,
dachte ich mir schon.
Könnten Sie das vielleicht einmal kurz erklären?
Ja, die Ambiguitätstheorie bedeutet im Wesentlichen, dass diese Zwiespalte, diese inneren Zwiespalte, die man hat, dass die normal sind. So, und da muss man sich dann im Wesentlichen keinen Kopf drüber machen. Ja. Das ist ja, ich sage mal, besser Doppelmoral als gar keine Moral.
Wenn Sie sagen, also Sie haben das so angesprochen, dass Sie sich, dass Sie bereuen, dass Sie sich auch für das Konzept der Sprengbestattung auch selbst bestrafen, das kann man, denke ich, so sagen. Aber ja, dabei muss man natürlich erwähnen, Sie haben erkannt, der Tod hat ein Imageproblem.
Richtig.
Der Tod ist sehr negativ konnotiert. Nun ist es aber gerade in unserer Zeit, in Zeiten globaler Katastrophen, in Zeiten der Klimakrise, in Zeiten von Überbevölkerung,
ja,
natürlich wichtig, das Image des Todes aufzubessern. Wie schaffen Sie es, den Tod auch für junge Menschen attraktiv zu machen?
Ja, wie gesagt, der Kuchenbazar spielt. Haben Sie denn noch weitere Fragen?
Natürlich. Durch die Konfrontation von jungen Kindern mit dem Tod, die vorher sich des Konzeptes auch noch gar nicht bewusst waren teilweise, sind sie natürlich bei vielen Elterngruppen in die Kritik geraten.
Ja.
Was ist Ihre Botschaft an diese besorgten Eltern, die sagen, ich möchte das selbst entscheiden, wann ich mein Kind mit dem Tod konfrontiere und in welcher Form und mit welchen Arten des Todes ich mein Kind konfrontiere?
Ja, da sage ich, dass die Eltern ja gar nicht die fachliche Kompetenz mitbringen, das zu tun. Dass da natürlich eine gewisse Grundausbildung gewährleistet sein muss. Sie müssen Rückfragen beantworten können und das können Eltern nicht gewährleisten. Und natürlich glauben die da, dass sie die nötige emotionale Verbindung zu ihren Kindern haben, aber sie unterschätzen auch, wie distanziert Kinder von ihren eigenen Eltern sind. Ich kenne Kinder, die siezen ihre eigenen Eltern noch. Ich kenne Kinder, die sind ihre eigenen Eltern überdrüssig und sind froh. Sie kennen das ja zum Beispiel von der Psychotherapie. Menschen können sich leichter öffnen vor Menschen, die nicht ihrem Freundeskreis, die nicht ihrem familiären Umfeld entstammen sozusagen und brauchen diesen gewissen Abstand. Und so ist es mit dem Tod auch. Und ich denke, ich bin ja auch dafür bekannt, dass ich sehr empathielos bin. Ich bin dafür bekannt, dass ich keine emotionale Nähe zulasse. Ich habe keine Emotionen. Das war etwas, was ich mir abtrainiert habe im ersten Ausbildungsjahr zur Bestatterin. Das wurde ganz, ganz bewusst aus meinem Seelenleben sozusagen genommen und von daher bringe ich da eigentlich alle nötigen Kompetenzen mit.
Und ich glaube, dass gerade wenn man sich dann bei Kindern dieser Thematik auch mit zum Beispiel einer Hüpfburg oder Ballontieren oder Schminken nähert,
genau,
man da durchaus Zugang finden kann.
Genau, und das hat nichts mit Anbietern zu tun. Das ist einfach schön.
Nun, da muss ich direkt, wenn Sie das so sagen, an Gunther von Hagen denken, mit dem Sie auch privat befreundet sind. Wie kam es dazu?
Genau, das kam dazu, dass wir damals für unseren Ausstellungskatalog bewusst einen Modellator gesucht haben, der einzelne Vorführexemplare von Aufbewahrungsformen, von es gibt ja verschiedene, wenn Sie an eine klassische Sargbestattung zum Beispiel denken, gibt es ja den klassischen Flachsarg, es gibt die etwas größeren XXL-Varianten für die eher etwas, präsenteren Menschen. Sie haben aber auch gerade mit für Leute mit einer Wirbelsäulenverkrümmung haben wir Schrägsarge, die so ein bisschen bananenförmig sind. Wir haben Särge, wo man explizit drin sitzen kann, für klassische Büromitarbeiter, die gar nicht mehr gewohnt sind zu liegen. Das ist ein klassischer Sitzsarg. Also nicht mit dem Sitzsack verwechseln, ne, sondern der Sitzsarg. Da haben sie ja spezielle ergonomische Voraussetzungen, die sie da erfüllen müssen. Und wir arbeiten wirklich mit verschiedenen physiognomischen Formen und Beschaffenheiten. Und da hat der Herr von Hagen uns damals ein paar Modelle präpariert, wie das denn im Innenleben des Sarges dann aussitzen könnten, wenn da zum Beispiel so ein Versicherungsangestellter einfach gemütlich sitzt. Wir haben auch durchaus Särge, da können Sie Ihren Hüpfball mit reinnehmen, Ihren Sitzball, mit dem Sie gearbeitet haben ein Leben lang. Sie können eben für besondere Formen von Wirbelsäulenverkrümmung, wir arbeiten mit einer Wirbelsäulenverkrümmung mit bis zu 180 Grad. Das ist besonders sinnvoll.
Ich möchte nochmal auf ein anderes Thema kommen, und zwar gibt es ja immer noch viel Aberglauben rund um das Thema Tod und Sterben.
Das stimmt.
Zum Beispiel werden in Krankenhäusern oft Fenster geöffnet, nachdem jemand verstorben ist, damit die Seele entweichen kann. Sind Sie ein abergläubischer Mensch?
Ja, auf den ersten Blick ich würde sagen, eigentlich nicht. Also ich bin schon, wie gesagt, gerade durch gezielte Zusammenarbeit mit einer Achtsamkeitstrainerin bin ich schon sehr viel im Hier und Jetzt. Aber wovon ich wirklich überzeugt bin, ist, dass wir alle als Tiere wiedergeboren werden, dass wir vorher auch Tiere waren vor unserer eigentlichen Geburt. Also ich glaube schon an das Prinzip der Reinkarnation. Zum Beispiel war ein Lurch vor meiner eigentlichen humanen Erscheinung und meiner humanen Renaissance, kann man sagen. Und ich habe mich jetzt auch schon sehr viel damit beschäftigt, was später einmal sein wird, und habe mich ganz bewusst auch da arbeiten. Es gibt neuerdings, gibt es auch einen Katalog, da können Sie sich eigentlich schon aussuchen, was Sie sein möchten nach Ihrem aktiven Ableben. Das bieten wir auch zum Beispiel an. Und ich hingegen habe mich für eine Schabe entschieden. Ja, das denke ich passt zu mir.
Was hat Sie dazu bewogen, gerade die Schabe zu wählen?
Das ist einfach, das Wort mag ich sehr gerne. Ich finde, die sind klein, die sind zierlich, die passen überall hin, und da kann man auch viel entdecken.
Ja. Ich möchte noch eine allgemeinere, eine vielleicht etwas historische Frage stellen. Wer hat Bestattungen erfunden?
Der Ulf. Der Ulf hat Bestattungen erfunden, damals in Ägypten. Sie kennen ja vielleicht die Trojanischen Kriege.
Ja.
Die nicht in Ägypten waren.
Nicht in Ägypten stattfanden.
Richtig, denn sie fanden ja in Troja statt, das wissen die wenigsten. Aber Ägypten hat damals ja die Pyramiden gehabt. Und dort wurden die spartanischen Krieger, die einst gefallen sind, hingeschleppt, in den Pyramiden gestapelt. Und dort sozusagen wurden sie zu einem großen Klumpen.
Ja.
So, und da haben sie aber natürlich, weil dann ja, es fanden ja viele Kriege statt zu der Zeit, ne? Also nicht nur in Troja, sondern auch zum Beispiel in Hückeswagen. Und die Pyramiden wurden auch nicht mehr. Und da mussten diese Klumpen ja rausgenommen werden. Und dann hatten sie einfach keinen Platz. Und deswegen mussten wir dann unter die Erde gehen. Und da haben wir uns an den Würmern orientiert, an den Lindwürmern, die dort in Ägypten sehr präsent waren. Und haben Schächte gebaut und dort in diesen Schächten diese Leichen hingetan, und da ich sage immer so, aus dem Auge, aus dem Sinn, hat sich das einfach bewährt. Und dann erst kamen Zeremonien dazu, ne, dass man den Leuten zum Beispiel Münzen aufgelegt hat, manchmal aber auch Wurstbrote, gedeckte Blumensträuße. Und dann kamen die Emotionen. Die Emotionen kamen sehr spät. Früher war der Tod ein sehr rationaler Prozess, ein sehr unbehafteter Prozess.
Was hat man mit den Verstorbenen gemacht, bevor Bestattungen erfunden wurden?
Ja, die lagen rum. Die lagen rum und da ist man dann oft drüber gestolpert. Man musste gucken, das sah auch nicht schön aus, das sage ich Ihnen. Mhm. Das war alles voll. Das waren auch... gesundheitlich war das auch nicht so schön, weil sie ja dann, ne, also auch vom Geruch olfaktorisch, das war nicht schön. Und vor der Bestattung, da war nichts. Da war nichts. Also es war eine wirklich naheliegende Erfindung.
Dann möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Frau Mechthild Schmeckmannsberg aus Magdeburg, vielen Dank, dass Sie bei uns waren, dass Sie Zeit für uns gefunden haben. Und ich denke, wir beide werden uns noch gleich zusammensetzen und ein wenig über die Zukunft sprechen.
Ich denke auch.